Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast mit Florian Schröder.
Hallo und guten Morgen zusammen. Es ist Mittwoch, der 4. Mai im Jahr 2022 und es ist ein großer, bedeutungsvoller Tag. Aber welcher Tag ist das nicht? Aber heute lüge ich nicht. Nein, heute lüge ich ausnahmsweise mal nicht. Heute ist wirklich alles bedeutend. 4. Mai, warte mal, was war da nochmal? Da war doch, das hier war da. Ihr hört es schon, heute ist internationaler Star Wars Tag. Ein wichtiger Feiertag, also mehr so ein inoffizieller als ein offizieller. Und ich als großer Star Wars Experte, der von Star Wars in etwa so viel versteht wie von Fußball, also gar nichts, bin natürlich genau der Richtige, um über diesen Feiertag zu sprechen. Lass uns erstmal eine Frage klären für Anfänger wie mich. Warum ist heute überhaupt dieser wichtige Feiertag?
May the Force be with you.
May the Force be with you.
May the Force be with you.
Anakin, may the Force be with you.
May the Force be with you. Na, verstanden? Klingt wie May 4th, also 4. Mai auf Französisch, Spanisch, Englisch. Ich bin auch mit Fremdsprachen ähnlich begabt wie mit Fußball und Star Wars. Gerade wenn man so einen richtig schönen deutschen Akzent reinbringt, macht's noch mehr Spaß. Heute ist May 4th. Ja, so würde man das in Schwaben sagen. Oder in Baden, da wo ich herkomme. May 4th. Na, klingt ein bisschen wie Air Force One, ist aber nur Datum. Ja, so klingt's eigentlich komplett bekloppt. Also, die Macht ist heute mit uns und deshalb geht's bei uns hier heute auch um epische Schlachten. Die spielen zwar nicht im Weltraum, aber wir sind hier ja auch immer noch bei Radio 1 und nicht bei Disney. Aber bald. Wobei, man kann sagen, Radio 1, das ist das Disneyland des RBB. Unser erster Held, der war in der Vergangenheit ein ganz großer und wichtiger Mann. Vor langer Zeit in einer weit entfernten Hauptstadt. Da hatte ein Verkehrsminister eine mutige Idee. Er wollte Geld von Autofahrern einsammeln, die auf der Autobahn Autofahren. Das macht man da manchmal. Gut, gibt auch Leute, die gehen da spazieren, aber das ist ein anderes Thema. Und was wollte er von denen einsammeln? Eine Maut. Die Einheimischen sollten das wiederbekommen, also die Maut, während die Außerirdischen, die Ausländer, die Maut nicht wiederbekommen sollten. Was für eine grandiose Idee. Was unser tapferer Verkehrsminister aber hätte erahnen können bei einem genauen Blick in die Sterne, wäre gewesen, das Ganze könnte eventuell rechtswidrig sein. Ja, aber wie Meister Yoda schon sagte, tue es oder tue es nicht, es gibt kein Versuchen. Und dann ereignete sich plötzlich das.
Dass der Europäische Gerichtshof die Pkw-Maut für nicht europarechtskonform erklärte und damit ablehnte, ist ein Rückschlag.
Und dieser herbe Rückschlag, der kam praktisch mit Anlauf. Hätte man sehen können. Hätte man auch verhindern können, diesen Rückschlag. Verkehrsminister Scheuer aber, der hat uns das mit der Pkw-Maut trotzdem eingebläut. Er hat sich also praktisch der dunklen Seite der Autobahn zugewendet. Ja, ich glaube, so kann man sagen. Gibt's das, die dunkle Seite der Autobahn? Das ist ja wahrscheinlich die, wo immer die Geisterfahrer fahren, oder? Naja, trotz aller Widerstände hat er all das getan. Mit den Chefs der Betreiberfirmen hat er sich natürlich auch getroffen. Die meinten angeblich, nein, Andi, warte mal, bis der EuGH, der Europäische Gerichtshof, juristisch grünes Licht gibt. Aber Andreas Scheuer, der hat natürlich dem Meister Yoda zugehört, der schon sagte, der größte Lehrer Versagen ist. Ist jetzt grammatikalisch nicht ganz so einwandfrei, aber damit wollen wir uns jetzt nicht aufhalten mit so kleinkarierter Germanistenkacke. Also nach dem EuGH-Urteil stand dann auch fest, ja, versagt hat er, der Verkehrs-Andi Scheuer. Aber gelernt hat er von seinem Lehrer Versagen schlicht nix. Die Idee mit der Maut geht nicht wegen EU-Recht. Darf man nicht EU-Ausländer und Inländer ungleich behandeln. Hab ich jetzt nicht verstanden. Wieso darf man auf deutschen Straßen das nicht, was im alltäglichen Leben in Deutschland auch ganz wunderbar funktioniert? Nämlich Deutsche und Ausländer unterschiedlich behandeln. Ich meine, Mietwohnung kriegen und so, da geht's doch auch wunderbar. Naja, manches verstehe ich einfach nicht. Aber wie bitte hätte der Scheuer-Andi da von allein drauf kommen sollen?
Wie immer, jetzt kommen die, die es schon immer gewusst haben.
Verdammt nochmal, diese Besserwisser aber auch immer. Und jetzt dreht sich wieder alles um diese angebliche Aussage von Scheuer, das mit der Maut lieber mal schnell durchzuziehen. Jetzt ermittelt die Staatsanwaltschaft.
Die Ermittlungen drehen sich um eine mögliche Falschaussage des ehemaligen Verkehrsministers Andreas Scheuer im Untersuchungsausschuss zur Pkw-Maut. Die Berliner Staatsanwaltschaft teilt mit, es bestehe ein Anfangsverdacht, dass Scheuer nicht die Wahrheit gesagt habe.
Anfangsverdacht wegen Falschaussage im Untersuchungsausschuss. Da hat er vielleicht gelogen, unser Ex-Verkehrsminister. Das kann ich mir bei so einem Typen wie Scheuer gar nicht vorstellen. Ich meine, das war immer der sympathischste, aufrichtigste und auch, sagen wir mal, fehlerbewussteste Minister, den man sich vorstellen kann, oder? War das nicht? Nee? Okay. Er will nämlich nie gesagt haben, dass das alles mit der Maut so schnell gehen muss. Sagt er jetzt. Oder vielleicht ist er bei seiner Aussage auch nur dem Ratschlag von Meister Yoda gefolgt. Vergessen du musst, was du früher gelernt. Grammatikalisch schon wieder unter aller Sau. Sag mal, was macht er denn da? Aber das mit dem Vergessen zumindest, das könnte Andi Scheuer versucht haben. Ob ihm das Vergessen helfen könnte, muss jetzt die Justiz entscheiden. Und damit direkt zu unserem zweiten Held des Tages. Der stammt mehr oder weniger fast aus dem gleichen Sternbild wie Jedi-Ritter Andreas Scheuer. Also zumindest ist er nur wenige Lichtjahre entfernt. Aber CSU und CDU, das ist ja doch sehr ähnlich. Aber einen Unterschied zwischen Scheuer und CDU-Chef Friedrich Merz, den gibt's dann doch. Scheuer hat sich schon weit von der Macht entfernt. Merz hingegen, deutlich älter als Scheuer, der will da erst noch hin. Auf dem Weg zur Macht baut er aber noch einen kleinen Abstecher nach Kiew ein, weil der böse Schlumpflord Scholz da nicht hingehen will, weil die ukrainische Regierung den Bundespräsidenten nicht da haben wollte. Deswegen will jetzt auch Scholz nicht. Darum muss jetzt Merz wollen oder er will müssen. Wie auch immer, auf jeden Fall ist er, wie er auf Twitter mitgeteilt hat, im Nachtzug nach Kiew gefahren. Tolle Menschen, sympathisch. Land. Ich freue mich. Und ich hatte das Gefühl, er fährt irgendwie in den Garten Eden. Aber nein, es ist immer noch Kiew. Ja, und wenn sich Friedrich Merz schon mal in einen Nachtzug begibt, dann will das schon was heißen. Ich dachte, er fliegt mit seinem Privatjet oder so vom Flughafen Arnsberg. Nein, er fährt Zug. Friedrich Merz fährt Zug. Wow, das ist ein Zeichen, dass dieser Krieg wirklich richtig heftig ist. So, und hier sagt Scholz nochmal, warum er nicht hinfuhr, weswegen jetzt Merz an seiner Stelle fährt.
Ich finde, dass es doch immerhin ein ganz bemerkenswerter Vorgang ist, dass der Präsident der Bundesrepublik Deutschland, der mit einer Mehrheit wie, glaube ich, niemand vor ihm in der Bundesversammlung wenige Wochen vorher für eine zweite Amtszeit nominiert worden ist, ausgeladen worden ist.
Das steht dem immer noch entgegen.
Das steht der Sache im Weg.
Diese Aussage von Olaf Scholz hat wiederum dafür gesorgt, dass der ukrainische Botschafter Melnik Scholz, den Kanzler, eine beleidigte Leberwurst genannt hat. Klassische Diplomatensprache. Ich weiß nicht, wie man sich darüber aufregen kann. Und genau das ist Scholz natürlich sauer aufgestoßen. Wobei man sagen muss, warum? Getroffene Hunde bellen. Und ob das jetzt Diplomatensprache ist oder nicht von Melnik, vollkommen egal. Er hat ja recht damit. Scholz ist eine beleidigte Leberwurst. Statt hinzufahren nach Kiew im Krieg und die Gräben mal langsam zuzuschütten, diese vollkommen unnötigen Gräben zwischen Zelensky und Steinmeier, zwischen Kiew und Berlin, zwischen Ukraine und Deutschland, zeigt Scholz eine deutsche Kerndisziplin. Beleidigt und nachtragend sein und dazu noch schmollen. Meine Fresse, ist das unsympathisch.
Ist Olaf Scholz eine beleidigte Leberwurst und verhält sich wie im Kindergarten?
Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki ist sich dagegen sicher, dass Scholz keine beleidigte Leberwurst ist. Da würde ich jetzt mal an Scholz' Stelle sagen, also wenn Kubicki sagt, dass du etwas nicht bist, also dann bist du es garantiert. Also das ist nun wirklich der Pakt mit dem Teufel. Okay, Kubicki hin oder her, auch die Union hält zu Scholz, wir halten diesen Ton dem Kanzler gegenüber nicht für angemessen, sagt die Union. Gemeint ist Melnik. Und apropos Union, damit wären wir ja wieder zurück bei dem Mann, der jetzt eben anstelle von Scholz im Krisengebiet vorbeischaut und auch dem ukrainischen Präsidenten die Hand schütteln durfte.
Da ich in den letzten Wochen keinerlei Anzeichen dafür gesehen habe, dass der Bundeskanzler eine solche Reise plant, habe ich keinerlei Veranlassung mehr gesehen, darauf zu warten, dass ich diese Einladung annehme. Und ich will mir in der Ukraine selbst ein Bild machen von der Lage dort.
In diesem Sinne kann ich als mittlerweile 9 Minuten alter Star Trek-Fan nur eines sagen, nämlich:
May the Force be with you.
Wen zumindest die Macht des Geistes inzwischen verlassen haben dürfte, das ist diese illustre Truppe aus Washington hier.
Die Mehrheit der Richter des obersten Gerichts soll sich dafür ausgesprochen haben, das landesweite Abtreibungsrecht in den USA zu kippen. Das ginge aus einem vertraulichen Gutachtenentwurf von Richter Samuel Alito hervor, berichtet die US-Tageszeitung Politico.
Ja, ihr habt richtig gehört, der amerikanische Supreme Court, das höchste Gericht der USA, steht kurz davor, das in allen Bundesstaaten geltende Recht auf Abtreibung nach fast 50 Jahren wieder zu kippen. Sollte eigentlich eine Überraschung werden, daraus wird jetzt aber nichts. Der Plan ist nämlich geleakt worden, im Sommer soll die Entscheidung fallen. Das Ergebnis könnte dann sein, in konservativen Staaten wie etwa Texas oder Mississippi wird es für viele Frauen komplett unmöglich, legal abzutreiben. Eine großartige Leistung, lieber Supreme Court. Und wir gucken damit mal nach vorn auf die weiteren Ereignisse des Tages.
Wach und wichtig. Die Tagesvorschau.
Stumpfi Scholz ist verreist. Allerdings, das haben wir wohl inzwischen klargestellt, ist er nicht in der Ukraine. Nein, er ist nicht in den nächsten Nacht zugestiegen, um Friedrich Merz direkt hinterher zu fahren. Dafür ging es gestern mit der versammelten Regierungsmannschaft an einen Ort, der noch viel weiter weg erscheint als die Ukraine, nach Schloss Meseberg, ja, gar nicht so weit von Berlin, aber gefühlt irgendwo dort. Dort, wo sich die Mächtigen eben treffen zur ersten Klausurtagung der Ampelregierung. Da hat sich die Ampel mal richtig schön gemacht und ein paar Gäste eingeladen. Die Regierungschefinnen aus Finnland und Schweden zum Beispiel waren da. Es ging natürlich um die Situation in der Ukraine und den möglichen NATO-Beitritt der beiden nordischen Länder. Heute geht's weiter. Die Ampel redet zum Beispiel über Aktienrente oder den Wohnungsneubau. Oh, es geht um die Aktienrente. Ich glaube, da möchte Friedrich Merz gerne dabei sein. Vielleicht ist er rechtzeitig wieder in Meseberg mit dem Nachtzug und darf dann trotzdem nicht rein, weil er vergessen hat, dass er ja gar nicht regiert. Auch wenn er in Kiew noch das Gefühl hatte, der eigentliche Kanzler zu sein. So, das ist also Meseberg. Lauter Themen werden dort verhandelt, die ein bisschen untergegangen sind im Krisenmodus der letzten Monate. Muss auch mal sein. Außerdem wird heute weiter gestreikt, und zwar in Kitas und in Ganztagsschulen. Die Gewerkschaft Verdi will nämlich Druck aufbauen, bevor es Mitte Mai in die nächste Tarifrunde geht. Und morgen geht es dann direkt weiter mit den nächsten Warnstreiks. Dann werden die Beschäftigten in der Behindertenhilfe wohl nicht wie gewohnt zur Arbeit erscheinen. Hier beim RBB dagegen wird natürlich immer gearbeitet, wie man an mir sieht. Jeden Morgen ein neuer Podcast und deshalb jetzt noch ein Tipp. Aus dem eigenen Haus fürs eigene Haus. Achtung, jetzt kommt's, jetzt muss ich sehr vorsichtig sein, denn unsere Intendantin, die Intendantin des Rundfunk Berlin-Brandenburg, Patricia Schlesinger, die ist im Moment auch ARD-Vorsitzende und hat einen eigenen Podcast. Verdammte Scheiße, das kann doch wohl nicht sein, dass die Chefin mir Konkurrenz macht. Also entschuldige mal, ich gebe hier jeden Morgen alles und jetzt kommt die Chefin, macht selber einen Podcast, damit sie mehr Hörer hat als ich. Ich verlange von der Intendantin, dass sie ihren Podcast sofort einstellt. Nicht, dass nachher heißt, wach und wichtig ist nicht erfolgreich genug. Der Podcast der Intendantin wird fortgeführt, aber der hier nicht. Frau Intendantin, ich fordere Sie auf, tear down this podcast. Ja, so. Und deswegen werde ich auch nicht sagen, wie der Podcast der Intendantin heißt. Okay, ein bisschen will ich ja wach und wichtig noch weitermachen. Also gut, das neue Format der Intendantin, das ihr euch bitte nicht anhört, heißt Aus dem Besteckkasten. Und da redet sie mit Gästen über die ARD und die Veränderungen, die der gesamten Branche bevorstehen. Zum Beispiel, dass Leute wie ich keinen Podcast mehr haben sollen, weil sie den der Intendantin hier nicht offensiv bewerben. Doch, hört's euch an, aber erst nachdem ihr wach und wichtig gehört habt. So, und jetzt hören wir uns mal an, wie das klingt, wenn die Chefin persönlich einen Podcast macht.
Als die Tagesschau angefangen hat, auf Instagram aktiv zu sein, ich sag mal, das war die Zeit der Tellergerichte und der Landschaftsaufnahmen und der Selfies, also niemand hätte gedacht, dass eine Informationsmarke dort erfolgreich sein kann.
Das ist keine Frage der Zukunft, das ist eine Frage der Gegenwart. Und natürlich müssen wir dort sein, wo Menschen sich informieren. Und wir müssen mit den gleichen journalistischen Kriterien müssen wir auch dort ansetzen.
Das Geld ist schon sehr betoniert im Linearen. Und es geht ja gar nicht um Schwarz und Weiß.
Die Visionen sind nicht alle gleich. Deswegen sitzen wir auch heute hier, weil ich euch zuhören will.
Aus dem Besteckkasten, der ARD-Podcast mit Patricia Schlesinger.
hervorragend. Ich muss sagen, wirklich hervorragend. Schon dieser kleine Ausschnitt reicht mir, um nicht jede Folge zu hören. Jede Folge. Wirklich hervorragend. Ein hervorragender Podcast aus dem Besteckkasten. Bitte, bitte merken. Und diesen Podcast hier wach und wichtig abonnieren. Vielen Dank.
Die Zahl des Morgens.
Und das ist heute die 30,2. Das ist nämlich in Deutschland gerade das Durchschnittsalter von Müttern, die das erste Kind kriegen. Sagt zumindest das Statistische Bundesamt. Dieses Durchschnittsalter steigt übrigens. Vor 10 Jahren lag es noch bei ziemlich genau 29 Jahren. Naja. Geht so, würde ich sagen, im Schnitt, oder? Als Steigerung. Was übrigens nicht ansteigen soll, und bitte verzeiht diese Moderationsbrücke, ist der Import von russischem Öl. Oh, oh, oh. Ist das eigentlich schon Sexismus? Jetzt vom Durchschnittsalter von gebärenden Frauen zu russischem Öl? Naja, gut. Schreibt im Zweifel der Intendantin, sie wird euch einladen in ihren Podcast. Das Thema haben wir gestern hier schon bei Wach und Wichtig angeschnitten. Also nicht den Podcast und auch nicht die schlechte Moderationsbrücke gerade, sondern das russische Öl. Wir wollen das Ganze aber vertiefen. So gehört sich das bei Ölbohrungen. Oh, noch ein Wortspiel und damit genug des Klamauks. Jetzt wird's ernst.
Wach und wichtig. Das Interview.
Vielleicht hatte die Bundesregierung einfach keinen Bock mehr, in Brüssel immer als Bremser zu gelten. Wochenlang hieß es nämlich, ein Importstopp von russischem Öl sei für Deutschland einfach noch nicht zu machen. Jetzt sieht das auf einmal ganz anders aus und Deutschland wirbt in der EU für ein Ölembargo. Ob Deutschland das hinkriegen kann und welche Folgen ein solches Embargo hätte, darüber spreche ich jetzt mit Jens Südekum, Professor für internationale Volkswirtschaftslehre an der Uni Düsseldorf. Guten Morgen, Herr Südekum.
Schönen guten Morgen.
Ein Ölembargo hätte auch Folgen für den Ölpreis. Mit den Worten von Robert Habeck, es kann rumpelig werden. Kann man da jetzt schon sagen, wie und wo wir das in Deutschland zu spüren bekommen werden?
Es könnte sicherlich rumpelig werden. Wie rumpelig, das wird so ein bisschen von den Details abhängen, des Beschlusses, der dann da tatsächlich gefasst wird. Und vor allem, wie lange die Übergangsfristen sind. Jetzt ganz aktuell sieht man noch wenig Bewegung an den Märkten. Also wenn man schaut, hat es jetzt schon einen Sprung des Ölpreises gegeben. Auch jetzt bei sogenannten Forward-Contracten, also Ölpreis für Öl, das dann erst in ein paar Monaten gehandelt würde. Da ist noch nichts passiert an den Märkten. Also ganz offensichtlich hatten sich alle schon so ein bisschen darauf eingestellt, dass so ein Ölembargo jetzt auch kommen kann. Also die ganz große Überraschung ist es so gesehen nicht mehr.
Sollte der Staat dann nochmal einspringen, um Verbraucherinnen und Verbraucher zu entlasten?
Also wir müssen jetzt natürlich abwarten, was bei den Benzinpreisen tatsächlich passiert. Es gab ja auch schon sowieso die Einigung, dass die Steuern auf Kraftstoffe gesenkt werden, was ja auch noch aussteht. Ich glaube ehrlich gesagt, dass man vorsichtig sein sollte jetzt mit immer neuen Preisdeckeln bei Benzin oder vielleicht auch bei Gas. Das ist aus meiner Sicht nicht der richtige Weg. Denn wir haben ja nun mal, das ist die Realität, dort mit Knappheit zu tun. Und wir brauchen in gewisser Weise die hohen Preise auch als Signal, dass eben auch bei den Menschen ankommt, dass Energie gerade knapp ist und das Energiesparen das Gebot der Stunde ist, wo immer das möglich ist. Und deswegen sollte die Politik aus meiner Sicht den Fokus darauf legen, bei denjenigen, bei denen das am schmerzhaftesten ist, also Menschen mit geringem Einkommen, denen gezielte Unterstützung zukommen zu lassen, aber allgemein und pauschal und nicht eine Deckelung von Energiepreisen.
Wieso ist ein Embargo überhaupt so teuer? Ist russisches Öl so viel billiger als anderes?
Das ist schon so. Also Russland muss derzeit mit weniger Geld zurechtkommen pro verkauften Fass Öl, als auf den Weltmärkten gehandelt wird. Das liegt daran, weil eben letztlich viele Kunden per se sagen, ich will kein russisches Öl mehr. Deswegen liegt im Prinzip so ein Fass russisches Öl ungefähr 30% beim Preis unterhalb dessen, was für nicht russisches Öl gehandelt wird. Und das bekommt Putin auch schon zu spüren. Und wenn jetzt Europa sagt, wir kaufen gar kein russisches Öl mehr, dann wird er sich insofern auch etwas schwer tun, dieses Öl anderswo auf dem Weltmarkt loszuwerden. Denn einige wollen es nicht und andere wollen es vielleicht, aber es wird dann nicht so einfach sein, den Transport zu bewerkstelligen, weil eben letztendlich da keine Pipelines verlegt sind. Also von daher ist so ein Ölembargo für Putin schon eine schlechte Nachricht und das wird er auch stark zu spüren bekommen.
Dass Deutschland jetzt doch für ein Ölembargo ist, das hat auch damit zu tun, dass hier mittlerweile gar nicht mehr so viel Öl aus Russland ankommt. Mittlerweile nämlich nur noch knapp 12% des deutschen Öls. Aber Embargo heißt ja 0%. Wie kommt Deutschland noch runter von diesen restlichen 12%, die wir im Moment Putin noch schenken?
Ja, also erstmal sollte man sagen, dass es ja wirklich beachtlich war, wie schnell es doch letztendlich ging, weil zu Beginn des Jahres lagen wir noch bei 35% und jetzt sind es nur noch 12. Das liegt daran, dass eben viele Unternehmen mehr oder weniger auch schon von sich aus bevor es ein Embargo gibt, ihre Verträge umgestellt haben und Öl anderswo gekauft haben. Und die verbleibenden 12%, das ist fast ausschließlich die Raffinerie in Schwedt, die an der sogenannten Druzhba-Pipeline hängt, also direkt Öl aus Russland per Pipeline bekommt. Und die ist sehr wichtig letztendlich für die Produktion von Benzin, insbesondere in Ostdeutschland, aber auch Kerosin für den Berliner Flughafen. Da geht's jetzt eben drum. Also die verbleibenden 12%, die können verschwinden, wenn man eine Lösung für diese Raffinerie in Schwedt findet.
Und diese Raffinerie wird ja ausgerechnet von Rosneft betrieben. Die Firma kennen wir, denn Gerhard Schröder ist da unter anderem aktiv im Aufsichtsrat, ein russischer Staatskonzern. Der hat wahrscheinlich auch wenig Lust drauf, auf russisches Öl zu verzichten, oder?
Richtig. Also technisch gäbe es schon Möglichkeiten, Schwedt mit anderen Ölquellen zu versorgen. Das ginge zum Beispiel über den Hafen von Danzig und dann über die sogenannte Plock-Pipeline, die durch Polen läuft. Ein Teil könnte auch über den Hafen Rostock kommen. Aber da müsste eben die Raffinerie in Schwedt und damit Rosneft einverstanden sein. Und damit ist nicht zu rechnen. Deswegen hat der Bund ja das sogenannte Energiesicherungsgesetz, das ist ein altes Gesetz von 1975, reformiert und hat damit die Grundlagen geschaffen, dass im Extremfall auch eine Enteignung vorgenommen werden kann. Also dass letztendlich die Raffinerie gezwungen wird, mit dicht russischem Öl zu arbeiten. Dann würde quasi im Prinzip die Bundesnetzagentur da das Zepter übernehmen und Rosneft würde so gesehen Enteignung aus dem Spiel genommen.
Wir stellen also fest, Deutschland kann überraschend schnell, offenbar auch ohne russisches Öl. Robert Habeck hat aber auch gesagt, andere Länder sind noch nicht so weit. Ungarn und Slowakei zum Beispiel sollen vom Ölembargo in der EU ausgenommen sein. Können die beiden Länder das hinkriegen?
Da wird es schwieriger, denn dort gibt es keine Seehäfen, über die man sie irgendwie versorgen könnte. Das ist tatsächlich ein ungelöstes Problem bislang. Ich denke, es wird darauf hinauslaufen mit Übergangsfristen. Oder vielleicht sogar Ausnahmen, dass also zum Beispiel Ungarn weiter russisches Öl bezieht. Vielleicht schafft man es auch teilweise, das zu kompensieren durch Öllieferungen aus dem Rest Europas. Das wird man jetzt eben sehen. Die Details werden wir bis Ende der Woche wissen. Aber das wird auch ein Grund sein, wenn wir jetzt Ölembargo sagen, dass das eben nicht bedeuten wird, wir kaufen ab morgen kein russisches Öl mehr, sondern dass es eben eine Frage von mehreren Monaten sein wird.
Jetzt geht es gerade in der EU um ein Ölembargo. Ein Kohleembargo gibt es ja schon. Was aber auf jeden Fall erstmal weiter ankommt, ist russisches Gas. Da fließt also weiter ordentlich Geld nach Moskau. Wie hart trifft da ein Ölembargo Russland überhaupt, wenn das Gas weiterfließt?
Ja, da hat es interessante Verschiebungen so ein bisschen in den Gewichten gegeben. Vor einigen Wochen war es noch so, dass Öl die wichtigste Einnahmequelle von Putin war und Gas erst auf Nummer zwei kam. Und deswegen war vor wenigen Wochen es auch ein bisschen unrealistisch, über ein Ölembargo zu sprechen, weil da war immer die Befürchtung, wenn wir ein Ölembargo verhängen, dann rächt sich Putin und dreht den Gashahn zu. Jetzt sieht es ein bisschen anders aus. Mittlerweile ist Gas für ihn auch die wichtigste Einnahmequelle, auf die er kaum wird verzichten wollen. Das gibt uns in gewisser Weise die Möglichkeit, dieses Ölembargo jetzt auch zu verhängen, weil wir nicht mehr so viel Angst haben müssen vor der Rache eines Lieferstopps beim Gas. Denn wahrscheinlich ist es so, dass sich das Putin schlicht und ergreifend gar nicht leisten kann, weil das seine einzige verbliebene Einnahmequelle für Devisen ist. Insofern wird er wahrscheinlich jetzt mit den wegbrechenden Öleinnahmen einfach leben müssen und kann sich nicht so richtig wirtschaftlich dagegen wehren, vermutlich. Und das ist natürlich jetzt strategisch betrachtet aus europäischer Perspektive durchaus eine gute Nachricht.
Bleibt Russland denn bei einem Embargo durch die EU einfach auf seinem Öl sitzen oder kommen dann andere Abnehmer um die Ecke und sagen, ach, wenn die nicht wollen, dann nehmen wir das gern und dann hat Putin doch keinen Schaden?
Ja, natürlich wird Putin versuchen, sein Öl anderswohin zu verkaufen und da werden schon auch noch Abnehmer bereitstehen. Ich denke da an China, ich denke an Indien, die sich auch den Sanktionen nicht angeschlossen haben. Für die ist es natürlich auch insofern attraktiv, weil ja eben die Preise für russisches Öl deutlich günstiger sind als die Preise für anderes Öl auf dem Weltmarkt. Das wird eine Frage der Transportkapazitäten sein. Also es gibt eben jetzt nicht Pipelines, wie es sie nach Europa gibt. Und die wird man auch so schnell nicht aufbauen können. Man muss dieses Öl dann über Tankerschiffe dorthin transportieren. Und aber deren Kapazität ist auch begrenzt. Ja, also ich denke, ich gehe davon aus, dass Putin schon einen Teil wird kompensieren können der wegbrechenden Lieferungen nach Europa in andere Länder, aber nicht komplett. Ja, das heißt also, auf einem Teil seines Öls, gehe ich davon aus, wird er tatsächlich sitzen bleiben.
Bis ein Ölembargo wirklich in Kraft ist, wird es trotzdem noch eine ganze Weile dauern. Das geht alles nicht von heute auf morgen. Sollte die EU da über andere Sofortmaßnahmen nachdenken, damit nicht mehr so viel Geld aus der EU bei Putin ankommt? Zum Beispiel eine Preisobergrenze, wäre das eine Lösung?
Ja, ich denke, bei der Politik ist es wichtig, dass man konsistent handelt und nicht, sag mal, zu viele Instrumente, die dann irgendwie nebeneinander laufen. Also ich denke, wenn man sich jetzt entschieden hat und sagt, wir machen ein Ölembargo mit einer gewissen Übergangsfrist, dann ist das der richtige Schritt. Und dann sollten wir jetzt nicht noch anfangen, über Zölle zu reden oder irgendwelche Preisobergrenzen, wo dann nicht klar ist, was das eigentlich jetzt noch liefern soll. Ne? Also ich denke, wir sollten jetzt uns fokussieren auf das Ölembargo. Die Übergangsfristen, die wird es geben. Das wird wahrscheinlich nicht anders gehen, etwa wegen der Probleme in Ungarn. Ja? Und weitergehende Sanktionsmaßnahmen, da kann man ja immer noch eine Reihe von anderen Dingen machen. Zum Beispiel die größte russische Bank, die Sberbank, jetzt auch in den Kreis der sanktionierten Banken aufzunehmen. Das wird, denke ich mal, jetzt auch passieren. Und es gibt auch weiterhin etliche wichtige russische Persönlichkeiten, Oligarchen, die noch nicht sanktioniert wurden. Ich denke da etwa an die Zentralbankpräsidentin, Frau Nabiullina, die gehört dringend auch auf diese Liste der sanktionierten Persönlichkeiten aus Russland.
Die Bundesregierung will schneller als gedacht auf russisches Öl verzichten. Über die Folgen eines solchen Ölembargos habe ich gesprochen mit Jens Südekum, Ökonom an der Uni Düsseldorf. Vielen Dank für das sehr aufschlussreiche Gespräch und einen angenehmen Tag.
Sehr gerne, vielen Dank.
So, liebe Leute, das war's für heute. Eieieiei, schon wieder viel zu viel gelabert, aber so gehört sich das, wenn man einen wie mich engagiert. In diesem Sinne, habt einen schönen Tag, liebe Grüße an euch und Küsschen an die Intendantin oben im 324. Stock in der Masurenallee in Berlin. Auf noch ganz viele Podcasts. Vielleicht kommen Sie auch hier mal vorbei.
Die Radio 1 Denkpause. Heute mit
Qui-Gon Jinn, Jedi-Meister. Denk immer daran, deine Wahrnehmung bestimmt deine Realität.
Ende der Denkpause. Wach und wichtig. Der Radio 1 Morgen-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg. Zu hören in der ARD-Audiothek, in der Radio 1 App und auf radio1.de.